dem Weg vom Zugersee zur Rüss kommt man immer wieder beim Flüssli Lorzen vorbei. In dieser idyllischen, abgelegenen, ruhigen Landschaft ist das mittelalterliche Zisterzienserkloster Frauental eingebettet. Heute sind wir bei der Priorin, der Schwester Consolata, und sie wird uns etwas über Gründung, Geschichte, das Leben von dem geschlossenen Kloster erzählen.
Unser Kloster Frauental ist gegründet worden 1231 am 9. April. Das ist so eingetragen in der Gründungsurkunde im Archiv. Es sind damals Frauen, vor allem Witwen, die sich in einer Beginengemeinschaft zusammengetan haben in Hause. Und da nimmt man an, dass die nachher hier im Frauental sich zusammengetan und ein klösterliches Leben wollen führen. Nach der Regel vom Heiligen Benedikt und nach den Satzungen von Sito, dem Zisterzienserorden. Jedes Kloster vom Zisterzienserorden hat das Patrozinium Maria Himmelfahrt. Am 15. August ist das Hochfest. Schon am Anfang war das eine Ordensbestimmung für alle Klöster. Wir sind ein Marianischen Orden. Der Zisterzienserorden verehrt Mutter Gottes. Zum Beispiel am Morgen nach der Laudes wird jeden Tag das Lied gesungen, Subtum Presidium, unter deinen Schutz und Schirm. Dann wird auch nach der Vesper wieder die Marianische Antiphon jeden Tag gesungen, wie sie die verschiedenen Zeiten angeht. Zum Beispiel nach Maria Himmelfahrt singen wir Ave Regina Zölorum. Oder das wechselt wieder, oder dann ist wieder das Alma und das Beata Maria Virginis. Jeden Abend nach der Komplett tun wir Mutter Gottes auch noch begrüßen mit dem Salve. Der Samstag ist vor allem der Mutter Gottes geweiht. Da haben wir auch vielmals die Eucharistiefeier, wenn es nicht gerade ein Festtag angesagt ist im Gebotenen, tun wir die Eucharistiefeier zu Ehren von der Mutter Gottes feiern. Entweder im Choralamt oder in einer Singmesse mit Mutter Gottes Lieder. Zur Kirche, zum Orden gehört einfach auch die Mutter Gottes. Durch Maria zu Jesus. Sie ist doch eine wichtige Persönlichkeit in unserem Orden und auch in der Kirche. Und alle sind eigentlich unter ihrem Schutz. Es gibt ja so ein schönes Bild, wir haben es auch bei uns im Frauental, wo die Mutter Gottes ihren Mantel ausbreitet und da sind viele Ordensleute darunter und auch Zisterzienser. Ich möchte vielleicht einfach über das Ideal von der Zisterzienserfrömmigkeit etwas sagen. Also, die nährt sich aus den Quellen von der Bibel, auch von den täglichen Lesungen von den Kirchenväter, die wir in der Vigil vielmals lesen, und auch aus den Gebeten von der Liturgie und aus der Alltagserfahrung. Unsere Gründer haben gesagt, wir wollen leben nach der einen Regel in Eintracht und Liebe, nach den gemeinsamen Bräuchen. Und ich denke, dass das auch die ersten Frauen hier wollen so leben in dieser Gemeinschaft. Die Einfachheit auch vom Zisterzienserorden, das ist ja ein Thema eigentlich von den Zisterzienser. Sie haben nach dem gestrebt wieder, damals, wo sie sich getrennt haben vom Molem, dass sie vor allem die Einfachheit, die reine Regel wieder gesucht haben und auch die Armut und auch die Handarbeit. Sie wollten leben aus dem, was sie selber mit ihren Händen können erschaffen. Es gibt ja auch die Orden, zum Beispiel der Franziskanerorden, wo zu den Leuten geht, wo sie ja nichts dürfen besitzen. Bei den Zisterzienser ist das anders. Sie haben Selbstversorgung. Sie haben aus dem, was sie geschafft haben sie gelebt. Und auch so geschafft, dass sie auch noch können für die Armen schauen. dass sie auch denen noch können, etwas weitergeben konnten.
Können Sie etwas über den heiligen Bernhard sagen?
Also der heilige Bernhard von Clairvaux ist eigentlich einer von meiner Lieblingsheiligen. Also das müsste sicher auch sie im Orden. Also er ist der Verbreiter vom Orden. Also wirklich ein grosses Vorbild, auch wenn man seine Bücher liest. Sie sind anspruchsvoll, seine Schriften. Ich denke eigentlich jetzt in unserer Zeit auch immer an unsere ersten Mönche, an Robert, Alberich und Stefan, wie die in ihrem Klösterli ein strenges Leben geführt haben, gebetet haben und eben auch unter dem gelitten haben, dass sie keinen Nachwuchs haben. Ich habe gelesen von Bernhard, 1112 sei er eingetreten mit seinen 30 Leuten. Und das ist jetzt also gerade 900 Jahre eigentlich. Vor 900 Jahren ist der heilige Bernhard in das Sito eingetreten mit 30, mit seiner ganzen Familie und Bekannten und Freunden, die er hatte. 30 Leute waren das, die dem Kloster helfen wollten. Von dort an ist es einfach dann aufwärts gegangen. Er ist ja nach 2 oder 3 Jahren ist er schon selber als Abt ausgesendet worden. Er hat dann in Clairvaux das Kloster, das sie gegründet haben, übernommen. Und man weiss, dass er ja über 60 Klöster selber gegründet hat. Also 2000 Klöster sind entstanden in dieser Zeit. Und er war ein grosser Prediger. Also er hatte ein Charisma. Wenn er predigt hat, dann waren die Leute so begeistert, dass er die nachher gerade ins Kloster mitgenommen hat. Also das ist ein grosses Wunder, muss man sagen. Er muss eben eine grosse Ausstrahlung auch haben, eine Liebe zu Gott, zu Christus, dass er alle anderen mitziehen möge. Und ich denke, es fehlt eben uns ein bisschen, dass wir für Christus können, andere nachziehen. Der heilige Bernhard hatte auch eine Schwester, die selige Humbelina. Man weiss, sie war eine adelige Frau und also eine vornehme Frau. Und da ist sie mal so einisch hoch zu Ross und die aufputzt. Da wollte sie den heiligen Bernhard besuchen und ihre Brüder in dem Clairvaux. Und der heilige Bernhard hat sie nicht empfangen. Sie hat zuerst müssen eben sich bekehren vom Weltlichen. Dann hat er sie dann empfangen. Und die Humbeline ist auch Ordensfrau geworden. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, natürlich mit Einverständnis vom Mann, oder? Und hat auch ein klösterliches Leben geführt. Und ist als selige Asche gestorben. Ja, vom heiligen Bernhard, also da, also möglichst für uns bitten im Himmel oben. Und auf uns abschauen, wie wir hier drunter tun, ein bisschen zappeln. Das soll uns auch wieder mal ein bisschen so gut. Ich meine, der Orden, den er auch so geliebt hat, oder? Und auch wir sind ja froh und dankbar, dass wir in diesem Orden dürfen sein und dass er weiter blüht. Aber er blüht ja. Zum Beispiel Vietnam, die haben keine Schwierigkeiten mit Nachwuchs. Die haben überfüllte Klöster. Es ist ein Baum und Neume blüht. Das ist ja das Wichtigste. Und was Gott mit uns vorhat, er weiß es und wir wollen unser Bestes tun, der möge uns helfen, dass wir es eben noch besser machen könnten, dass wir wirklich so leben können, dass wir würdig werden, Nachwuchs überzukommen.
Und was meint der Papst zum heiligen Bernhard?
Der heilige Bernhard von Clairvaux gehört sicher zu den größten religiösen Gestalten des Mittelalters. Bernhard war ein begnadeter Prediger und Schriftsteller. Seine Werke zeichnen eine hohe literarische Qualität aus. Die Tradition hat ihn als Dr. Mellifluus bezeichnet, als Lehrer, dessen Rede süß wie Honig fließt. Dies bezieht sich nicht nur auf seine sprachliche Begabung, sondern vor allem auf den Inhalt seiner Werke. Sie sind ganz auf Gott ausgerichtet. Aber dazu sagt er uns, dass die wahre Gotteserkenntnis nicht in einer denkerischen Leistung, nicht in Diskussionen, intellektuellen Operationen besteht, sondern in der persönlichen Erfahrung der Liebe Christi, in der persönlichen Nähe mit dem Herrn.
Ja, der heilige Bernhard von Clairvaux hat sehr viel gewirkt. Und jetzt hören wir etwas über Geschichte.
Also das Kloster Frauental ist eine Stiftung vom Freiherr Ulrich von Schnabelburg und seiner Frau Adelheid von Eschenbach. Wir haben auch eine Äbtissin, die aus dieser Stifterfamilie stammt. Das ist die zweite Äbtissin Udalhilda. Die erste Äbtissin vom Kloster Frauental war eine Benigna von Hünenberg. Die zweite also die Stifterstochter Udalhilda. Und es muss ganz eine gute adelige Familie gewesen sein. Sie haben auch das Kloster Kappel gegründet, wo hier in der Nähe vom Frauental ist, wo jetzt eigentlich evangelisch ist. Es ist in der Reformationszeit eingegangen. Das Kloster Frauental hat gute Zeiten erlebt, aber auch Zeiten der Not und der Bedrängnis. Eine schwere Zeit vom Kloster Frauental ist sicher die Reformationszeit gewesen. Damals ist das Kloster dann aufgehoben worden und ist 20 Jahre unter Vögt bestanden, bis dann nach der Reformationszeit die Stadt Zug sich entschieden hat, eine Äbtissin zu postulieren und da wieder neu mit Klosterfrauen das Ordensleben wieder weiterzuführen. Sie haben also die Äbtissin Anna Fullach vom Katharinental in Diessenhofen im Kanton Thurgau postuliert und sie hat mit 3 oder 4 Frauen wieder das Ordensleben weitergeführt. Das Kloster ist in dieser Zeit, es ist mehr als 780 Jahre alt, ist in dieser Zeit mehrmals verändert worden. Ursprünglich war es gotisch gebaut. Und man sagt, dass die Mauern der Klosterkirche eigentlich noch zurückgehen auf das Jahr 1252. Man sieht in den Kirchen also, dass es mehrmals einen Wechsel gegeben hat. Das gotische Fenster von damals ist noch erhalten, ist aber verdeckt durch einen Altar. Und so wie jetzt die Kirche gebaut ist, ist also ein Rokoko-Stil. Der älteste Teil von dem Kloster ist der Westteil. Das ist gerade der Teil, wo man eigentlich ins Kloster reinkommt. Und in dem Teil ist die Abtei hier gebaut. Man findet auch das Rettstübli, das sogenannte Rettstübli in diesem Teil. Und da hat es auch ganz schöne Sachen vom 18. Jahrhundert noch drin. Auch das Gitter kann man noch sehen. Das Gitter ist ins Kloster gekommen, nach der Reformationszeit eigentlich. Und es hat einen ziemlichen Streit gegeben, eigentlich auch mit der Stadt Zug, wo das verlangt worden ist, eben die Strenge nach der Reformationszeit, dass man also eine Abteilung sei zwischen den Weltleuten und den Ordensleuten. Wir haben im oberen Saal, der ist auch im Westteil eingebaut, das ist der Festsaal. Auch dort findet man das Gitter und es ist mit 3 Wappen von 3 Äbtissinnen ist es versehen. So eine lange Bauzeit war es eigentlich, bis das Gitter angenommen worden ist.
Im Kloster gibt es einen schönen Innenhof und der ist zugänglich für alle Besucher. Da ist auch ein schöner Agerbrunnen mit eigenem Quellwasser. Auf der einen Seite ist die barocke Kirche mit dem Klosterladen und auf der anderen Seite ist das Patrizierhaus, das Pächtiger-Bichtiger-Haus. Und darüber erzählt Schwester Consolata uns etwas.
In dem genannten Patrizierhaus, da ist also mal auch das Zimmer oder die Wohnung hergerichtet, wenn der Abt von Mehrerau kommt. Denn das Kloster Frauental steht ja unter Wettingen-Mehrerau, also unter dem Abt von Wettingen-Mehrerau. Es hat manchmal gewechselt. Also zur Gründungszeit ist es unter Kappel gestanden. Wo Kappel aufgehoben worden ist, ist es eine Zeit lang unter St. Urban gestanden. Und nach St. Urban ist es unter Wettingen gestanden. Und wo dann Wettingen auch aufgehoben worden ist, sind ja die Mönche nach Mehrerau geflüchtet. Und Wettingen-Mehrerau ist also der Abt, der Vaterabt von der Schweizer Klöster. Man nennt das die Mehrerauer Kongregation. Es sind einige Klöster, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die unter dem Vaterabt stehen. Man nennt das eigentlich auch das Beichtigerhaus, Weil dort eigentlich der Pater Spiritual auch seine Wohnung hat. Denn wir haben einen Pater Spiritual, es ist ein Zisterzienserpater. Gegenwärtig ist der Pater Damian und er stammt von Vietnam. Er hat seinerzeit in den 70er Jahren in Otterif studiert und er konnte nicht mehr auf Vietnam zurück. Er hat dann auch Schweizer Bürgerrecht bekommen und jetzt gehört er zur Mehrerauer Kongregation. Er gehört zum Kloster Mehrerau und ist uns vom Vaterabt zugewiesen worden als Spiritual. Er ist jetzt schon mindestens 16 Jahre bei uns und wir sind ihm sehr dankbar, dass er jeden Tag mit uns die Eucharistie feiert, dass er uns auch ein geistiges Wort mitgibt in der Heiligen Messe und auch er ist unser Beichtvater. Dann hat es auch noch andere Wohnungen in diesem Teil. Es sind so Gästezimmer, wenn irgendein Gast kommt. Leider haben wir jetzt in der gegenwärtigen Zeit können wir nicht mehr so Gäste aufnehmen, weil auch wir Schwestern älter geworden sind und leider auch der Nachwuchs fehlt. Es ist ein ganz grosses Problem auch für uns und dass wir vielen Gästen müssen eigentlich absagen.
Neben dem Kloster hat es ein grosses, schönes Bauernhaus mit einem Landwirtschaftsbetrieb. Gehört das auch dazu?
Das Haus neben dem Kloster, das ist eigentlich ein Angestelltenhaus. Früher sind da Angestellte drinnen gewohnt. Und man weiss noch, ca. 1960 da hat das Kloster Frauenthal etwa 20 Angestellte gehabt, die im Kloster geholfen haben. Es hat einen Verwalter gegeben, es hat einen Meisterknecht gegeben. Und die Schwestern sind ja damals noch immer aufs Feld rausgearbeitet. Seit 2000 ist jetzt die Landwirtschaft verpachtet und das Haus hat man umgebaut und es sind zwei Pächtersfamilien, die dort drin wohnt und auch noch eine angestellte Familie, die im Kloster, auf dem Klosterbetrieb arbeitet.
Gibt es eine Besonderheit vom Kloster Frauenthal?
Also eine schöne Besonderheit vom Kloster Frauenthal ist, dass es so schön abgelegen ist, dass es noch nicht verbaut ist, dass es wirklich viel Land und Wald hat. Wir hoffen, dass das noch lange so ist, dass es nicht verbaut werden kann. Es ist ja auch eine Besonderheit der sämtlichen Klöster vom Zisterzienserorden, denn die Klöster sind alle in einer Einsamkeit gebaut. Die Zisterzienser, die haben das Tal gesucht. Sie haben auch sumpfige Gegenden gesucht, die sie nachher bearbeitet haben und Land daraus gewonnen haben. Ja, sie haben alles urbar gemacht. Jetzt ist der Zienser, die sind ja Pioniere gewesen.
Das Leben richtet sich nach dem heiligen Benedikt. Und jetzt hören wir etwas darüber.
Der heilige Benedikt sagt, bete und arbeite. Wir sind ja jetzt noch 16 Schwestern. Zwei davon sind voll pflegebedürftig. Und da hat es auch noch ältere Schwestern, die ihre Gebrechen haben. Wir arbeiten jetzt einfach das, was in einem Haushalt nötig ist. Die eine Schwester geht in den Garten, tut den Garten besorgen, hat dort ihre Verantwortung. Die eine Schwester ist in der Küche mit ihren Gehilfen und hat dort ihre Verantwortung, dass immer etwas gekocht wird. Dann gibt es auch das Nähen und das Flicken. Es gibt Wäsche zu machen. Und dann sind auch noch wieder Bienen, die auch uns einen guten Ertrag sind durch ihr fleissiges Arbeiten. Das ist auch die Schwester, die Einkäufe besorgen muss. Es müssen Rechnungen gezahlt werden. Es sind auch Schwestern, die noch Bastelsachen machen, die wir im Klosterladen verkaufen. Denn wir sollen ja eben auch etwas arbeiten, wo wir etwas können, durch unsere Arbeit etwas verdienen. Und da sind auch Schwestern, eben, die noch Karten können sticken können oder die können Blumenkarten machen können, die Blümchen pressen. Oder eben auch in der Küche Schwestern, die Gebäck machen, die die Leute auch sehr gerne kaufen. Wir haben auch eine Zeit lang sehr Tee gesammelt. Da waren wir einige Schwestern, die uns den Namen wo in die Berge gegangen sind und den Tee gesammelt haben. Wir können das auch vielleicht jetzt dann nicht mehr so machen. Wir haben noch etwas Tee im eigenen Garten. Oder wo man könnte irgendwie manchmal bei guten Leuten zum Beispiel Linden pflücken. Und dann ist auch noch die Sakristei, die Arbeit gibt. Die Schwester, die in der Kirche arbeitet und die in der Ordnung hat. Es müssen Blumen eingestellt werden zum Schmuck. Oder sie muss gereinigt werden. Und dann ist natürlich auch noch, was wir nicht vergessen dürfen, das Musizieren, also die Orgel, die gespielt wird. Und auch hier haben wir eine Schwester zum Glück, die uns noch mit einem Orgelspiel Freude machen kann.
Und was hat der Frater Benedikt Gregor Baumhof über Choralgesang gesagt? Er ist im frühen Mittelalter aus dem Gebet und der Kontemplation der Mönche erwachsen. Ein klarer, einstimmiger Gesang, der in seiner ruhigen und strömenden Melodie die Ehrfurcht vor dem Heiligen, die Verehrung des Ewigen hörbar macht. Das hat uns Schwester Nico gesagt. Sie ist zuständig für die Liturgie und die Sakristei. Und auch natürlich sie üben von diesen schönen Choralgesängen. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause mit einem Choral, den wir aufgezeichnet haben im Kloster. Diese ruhigen, strömenden Melodien erzählt uns die Schwester Consolata etwas über den Klosterladen.
Der Laden ist zugänglich für alle Leute. Wir haben jeden Tag von 13:30 bis 16:45 ist der Laden geöffnet. Und es gibt wirklich, ich möchte sagen, viele Leute, die unser Laden besuchen und auch immer Freude haben, wenn sie etwas Selbstgemachtes mitnehmen können. Oder ein Gespräch führen mit der Schwester, die im Laden ist. Oder auch, denn manchmal werden auch Anliegen empfohlen, dass man für sie beten. Oder haben auch gerne ein Trostwort.
Können Sie so einen Tagesablauf schildern?
Unser Tagesablauf, der beginnt am Morgen früh. Also wenn es Festtag ist, ist aufstehen am 14:45. Die Vigil beginnt dann am 4 Uhr in der Kirche. Und wenn es ein Wochentag ist, dann stehen wir am 3:30 auf. Und dann ist die Vigil etwa 3:40. Nach der Vigil, das ist nach der Feufe, ist eine kurze Pause. Und nachher ist gerade die Laudes, wo entweder gesungen ist oder rezitiert. Circa um 5:30 ist Meditationszeit oder einfach Gebetszeit oder Lesezeit. Da können die Schwestern in ihre Zellen gehen. Sie können auch für aussen im Garten meditieren, spazieren. Oder sie können in der Kirche, in der oberen Kirche, in Stille vor dem Allerheiligsten sein, vor dem Tabernakel. Es ist ganz, wie jede Schwester dich am besten geht, mit Jesus zusammen zu sein. Am 6:45 ist die Eucharistiefeier, oder wenn es ein Hochfest ist, und auch am Sonntag ist es am 9. Uhr die Eucharistiefeier. Und wir singen ein Choralamt singen oder Es ist eine Singmesse. Oder auch zweimal während der Woche haben wir eine Missa Recitata. Die Eucharistiefeier geht ca. bis gegen den 8. Und dann ist das Morgenessen, das Frühstück, das wir unter Stillschweigen einnehmen. Nach dem Frühstück ist die Zeit für geistliche Lesung, also Lectio Divina. Das ist Lesung, die wir in der Heiligen Schrift lesen. Und das tut auch jede Schwester privat machen, entweder in ihrer Zelle oder wenn sie gern will, darf sie auch draussen das machen. In dieser Zeit sind aber auch Schwestern, die müssen andere Aufgaben machen, zum Beispiel den Krankendienst oder die in der Küche sind, die müssen einfach dann ihre Zeit für ihre geistliche Lesung selber einordnen in ihren Tagesplan. Am 9. ist Arbeitszeit und da ist jede Schwester dann dort, wo sie ihre Verantwortung hat, da tut sie dann ihre Arbeit verrichten. Am 11. ist die Glocke, es ist dann auch zugleich der Angelus, der läutet, ruft uns zur 6. zur Mittagshure. Und wir tun die 6. und 9. miteinander singen oder beten. Früher war sie getrennt gewesen. Da war Non am 3. Man hat das jetzt ein bisschen zusammengenommen, damit für die Arbeit und für die Ruhezeit eine bessere Einteilung ist. Nach der Mittagshore gehen wir zum Mittagessen. Wir laufen in Stille zum Refektorium durch den Kreuzgang und haben im Refektorium dann zusammen unser Mittagsmahl. Während dem Mittagsmahl da ist auch eine Lesung. Schwestern, die lesen, es sind Schwestern, die bedienen. Und das Mittagsmahl wird auch unter Stillschweigen eingenommen. Das heisst, ausser am Sonntag, haben wir dann während dem Mittagsmahl Benedizite, nennt man das. Wir nennen es auch als Rekreation, wo wir miteinander dann sprechen während dem Essen. Oder auch wenn ein Festtag ist. Und auch einmal unter der Woche tun wir miteinander das Mittagsmahl auch mit Benedizite halten, also mit Rekreation. Und dann geht das circa so gegen den halben Eisen. Am halben Eisen, da haben die Schwestern einfach noch ihre verschiedenen Dienste, abwaschen und was es etwa so auch Notwendiges gibt nach dem Mittagstisch. Und dann dürfen sie ruhen, wie es der heilige Benedikt auch sagt. Sie dürfen lesen, sie sollen ruhen. Einfach das, was das Bedürfnis ist von jeder einzelnen Mitschwester. Am 13:30 ist wieder gemeinsame Arbeitszeit, wo jede Schwester wieder ihrer Aufgabe nachgeht. Und dann ist am 17:00 ist wieder die Vesper, wo wir uns fürs Abendgebet sammeln und dem Herrgott danken für den ganzen Tag wieder. Und nach der Vesper ist wieder das Nachtessen, auch unter Stillschweigen. Es ist etwas kürzer als das Mittagessen. Wir haben es sehr einfach am Abend. Und dann ist auch noch wieder Zeit zum Aufräumen oder was noch die nötigen Arbeiten sind. Und um 6:30 ist komplett, das ist das Nachtgebet. Und nach dem Nachtgebet, ca. 7, ist Ruhe. Also das ist vollkommene Stille. Jede Schwester geht in ihre Zelle. Sie kann dort noch mit ihrem Gebet verrichten. Sie kann lesen oder kann auch zur Ruhe gehen, um wieder am Morgen frisch aufzustehen und mit Freude das Lob Gottes zu beten oder zu singen. Das ist so unser Tag, wie wir ihn verbringen, tagtäglich. Und wir sind dankbar für jeden Tag, und uns wieder neu geschenkt wird. Wir können nicht sagen, was uns in die Zukunft bringt, wie geht es weiter im Frauental. Aber wir wissen, es ist uns immer wieder ein Tag geschenkt und den wollen wir so gestalten und mit Gott verbringen, als er Freude hat.
Sie sind ein geschlossenes Kloster. Was bedeutet das jetzt für eine Ordensfrau?
Klausur haben wir. Klausur, das ist, dass man mit Gott verbunden ist. Wir haben weniger Kontakt mit der Welt, also mit der Welt. Das heisst, wir beten ja für die Welt, also wir dürfen nicht sagen, dass wir nicht mit der Welt verbunden sind. Wir sind sehr mit der Welt verbunden, aber das ist man vor allem auch in der Einsamkeit. Jede Ordensfrau braucht auch Einsamkeit. Und das können wir am besten verwirklichen dann in der Klausur. Auch wenn man denkt, in der Zelle. Die Zelle ist etwas Wunderbares. Also ich freue mich immer, in der Zelle zu sein, wo man kann lesen, wo man kann mit Gott verbunden sein, oder man kann einfach so unter dem Fenster sitzen und kann so in die Natur rausschauen, oder am Morgen auch, wenn man aufsteht, so den wunderbaren Sternenhimmel betrachten. Das ist so die ersten Eindrücke, und wo man Gott kann loben und ihm danken und uns Sorge geweckt hat. Wir beten ja das auch viel in den Psalmen. Es ist einfach schön, müsste ich sagen. Wenn man kann durch den Garten gehen, in Stille, wo man nicht gestört wird vom Geräusch von draussen oder irgend von einem Lärm oder so. Ich möchte natürlich auch erwähnen, dass wir auch Menschen sind und manchmal eben uns auch vergessen oder vielleicht wieder einmal ein bisschen etwas zu laut sagen, wo wir auch sollten, still sein, wo man vielleicht etwas der Schwester erzählt, wo nicht unbedingt müsste sein. Aber wir müssen uns da auch immer wieder Mühe geben und müssen uns selber anklagen und sagen, wir müssen das besser machen. Es ist etwas ganz Wichtiges, Stille und Schweigen im Kloster.
Hat man noch Kontakt im Kloster mit seiner Familie, mit Freunden, mit Bekannten?
Mal, also man darf Kontakt haben. Also, und die einen Schwestern haben mehr Kontakt, die einen haben weniger. Oder? Das kommt auch auf die Angehörigen darauf an. Denn jede Schwester darf auch Besuch haben. Die kommen hier ins Kloster, also wir gehen beim Besuch nicht voraus. Also es sind einfach die Gästezimmer, die hier bestimmt sind, wo die Gäste mit den Schwestern zusammen sein können. Der Besuch kommt manchmal auch ganz unerwartet. Wenn Besuch kommt, dann ist man bereit, man nimmt den Besuch entgegen, mit Freude. Und auch im Briefkontakt können Schwestern mit ihren Angehörigen verkehren. Oder auch mit Telefon geht es heute auch manchmal, dass eine Schwester ein Telefon bekommt. Es ist für jede auch irgendwie ganz individuell. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt mit meinen Angehörigen nicht so viel Kontakt. Also ich möchte sagen, meine Geschwister, die Brüder und Schwestern, die kommen vielleicht höchstens ein- bis zweimal im Jahr mal einen Besuch machen. Aber das ist für mich richtig so, es stimmt für mich so. Ich bin mit ihnen verbunden. Ich habe einfach Abschied genommen von den Heimen. Es war nicht leicht gewesen. Auch von vielen Bekannten und Freundinnen, wo ich nicht mehr so Kontakt habe, seit ich im Kloster bin. Aber ich habe dafür wieder mit anderen Leuten Kontakt. Es kommen immer Leute und ich bin da jetzt eigentlich ganz frei. Ich bin nicht gebunden an meine Familie so, aber ich habe es gerne und bei anderen Schwestern ist es vielleicht wieder anders. Sie haben mehr Geschwister, sie haben mehr Kontakt. Das ist ganz, wie es jeder das Bedürfnis ist. Aber auch, wenn man Kontakt hat oder wenn man Besuch hat, dann haben wir doch irgendwie auch das Klausur, dass wir da auch wissen, dass wir in der Gegenwart Gottes sind, was wir sprechen und niemanden verletzen oder eben, was eben auch manchmal passieren kann.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz herzlich auch bedanken für die Gebete, die Sie für uns leisten. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag und den dürfen wir nicht missen und den dürfen wir nicht unterschätzen, weil ich denke mir, vor allem in geschlossenen Klöstern, dass die Gebete sehr, sehr wertvoll sind und dass wir die brauchen.
Also wir sind vor allem da, als wir stellvertretend eigentlich für die Kirche, für die ganze Welt. Und wir denken sicher an die vielen Anliegen, die uns täglich zugetragen werden. Viele Leute, manchmal auch durch das Telefon, die Tränen haben, die sagen, bitte betet für uns. Und wo wir dann auch immer wieder den Dank spüren, dass die Leute sagen, wir haben Hilfe bekommen. Dass Gott doch auf unser Gebet auch achtet. Auf unser armseliges Gebet, möchte ich sagen. Und es ist für uns wirklich eine schöne und eine grosse Aufgabe und eine verantwortungsvolle Aufgabe, dass wir für die Welt dürfen da sein, dass Gott uns berufen hat, für die Welt da zu sein, für die vielen Menschen, die vielleicht in der Welt uns eben andere Aufgaben müssen erfüllen müssen. Dass wir da dürfen hinten dran stehen und für sie fürbitten. Ich denke da auch an die schöne Erzählung von Moses, wie der Moses, solange er da im ausbreitet hat und gebetet hat, haben die Israeliten gesiegt, also sie mussten Krieg führen. Aber der Moses hat gebetet und solange er da ausgestreckt hat und gebetet hat, haben sie gesiegt, oder? Und so denke ich mir auch, dass wir da stehen vor Gott und beten für die Leute alle in der Welt. Es soll niemand ausgeschlossen sein, für alle, auch für die armen Sünder, wo wir ja eigentlich auch dazugehören. Und die Menschen in der Welt sind ja auch vielen ausgesetzt, wo wir nicht ausgesetzt sind. Und dass wir gerade an die denken und für die bittet.
Was macht das Kloster dafür, dass ihr gleich wieder junge Nachwuchs bekommt?
Ja, also eben, das ist ein grosses Problem. Also wir haben eigentlich keinen Nachwuchs, möchte ich sagen. Wir hatten schon Anfragen gehabt, aber das waren vielmals dann auch Leute, die psychisch nicht ganz gesund waren. Und das ist dann für unser Kloster auch nicht eine Hilfe. Wir dürfen solche Frauen nicht aufnehmen. Wir beten einfach für Nachwuchs. Also wir beten täglich für Nachwuchs und den Samstag, wo wir eigentlich beten für Berufungen. Für Priester und für Ordensnachwuchs. Wir können das einfach Gott übergeben. Er weiß es, er sieht uns, er weiß, wie wir darunter leiden, er weiß, dass wir Junge brauchen könnten. Und ich denke auch, dass Gott sicher auch heute junge Leute ruft und dass er sagt, folge mir nach. Denn wir selber haben das ja auch erlebt. Gott hat uns auch gerufen, wir haben den Ruf gehört und wir haben ja gesagt. Ich denke mir vielmals, dass heute Gott auch junge Leute ruft, aber das vielleicht einfach nicht mehr Ja sagen. Oder vielleicht denken die, wir wollen jetzt lieber, ja, das ist jetzt nicht für mich oder das Kloster oder so. Ich weiß es nicht. Ich denke da an mich selber, dass ich auch Ja gesagt habe. Wir müssen verlassen, Familie und Geschwister und die Eltern. Aber ich habe einfach gedacht für mich, Gott will das. Wenn Gott mich jetzt ruft, er will das, dann will ich ihm folgen. Und ich finde, je länger dass man im Kloster ist, desto mehr ist man dankbar für die Berufung. Also Herrgott, ich danke dir, dass du mich berufen hast und danke dir auch, dass ich Ja gesagt habe, dass ich dir gefolgt bin. Auch der heilige Benedikt sagt schon am Anfang ist der Weg schwer, aber man soll gleich den Weg gehen und das haben wir auch gespürt. Der Weg war manchmal auch schwer für uns. Aber man hat immer wieder Kraft gehabt und hat gehört oder gespürt, also Jesus, ich will dir nachfolgen. Und ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Hilf mir, dass ich wirklich das Leben so kann führen, wie du es wünschst. Es ist einfach auch ein bisschen schwierig zu sagen, Frau Marti, wenn ich das ausdrücke. Aber es ist einfach etwas Wunderbares, Berufung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass heute Gott nicht mehr ruft.
Eine indiskrete Frage, aber trotzdem möchten es alle wissen. Und zwar, wie alt das die Schwestern sind.
Also die älteste Schwester, die ist 92. Das ist die Schwester Elisabeth. Und noch jeden Tag steht sie auf, manchmal noch sehr früh eigentlich. Und wir in der Küche waren, jetzt kann sie das nicht mehr so machen. Aber sie geht noch jeden Tag in die Küche, wenn sie kann. Jetzt im Moment, die Hitze hat ihr vielleicht ein bisschen zugesagt, da hat sie einfach plötzlich nicht mehr so mögen. Die jüngste Schwester ist 54. Das ist die Schwester Nicole. Und sie ist Organistin und tut für die Liturgie sorgen. Sie ist auch Sakristanin und macht sonst noch vieles. Die Schwester Letizia ist über 60. Sie ist noch die zweitjüngste. Und nachher geht es gegen so 70 und 80. Also unser Durchschnittsalter ist 75. Wir sind eigentlich eine ältere Gemeinschaft, aber ich möchte fast sagen, wenn wir so zusammen sind, hat man nicht den Eindruck, dass wir schon so alt sind. Ist vielleicht auch verbunden mit den Aufgaben, die wir haben, oder? Jede macht noch, was sie kann, auch die, die Gebrechen haben. Wenn wir so zusammen sind, sagen wir, ja, also, wir sind doch nicht schon so alt. Wir fühlen uns eigentlich immer noch jung. Ich bin dankbar für jede Mitschwester, die da ist, wirklich für jede. Wir sind eine Familie. Wir haben auch manchmal Auseinandersetzungen, dass wir vielleicht nicht die gleiche Meinung haben, die wir dann auch miteinander austragen. Aber wir tun einander auch wieder jeden Tag verziehen. Wir tun jeden Tag ist wieder neu und wir gehören einfach zusammen.
Schwester Konsulat, dass Sie erwähnt haben, dass Sie jeden Tag einander verziehen. Können Sie etwas über die generelle Busse der Ordensschwestern erwähnen?
Also ich kann mich noch erinnern, man hat im Kapitel gesagt, zum Beispiel, wo man sich so gegen Hausordnungen angeklagt hat oder auch, wenn man ein Amt, denn wenn man eine Gemeinschaft ist, man ist immer zusammen, oder? Vielleicht ist man auch gereizt, ist gesundheitlich nicht so, gerade jetzt im Stand, hat halt vielleicht ein bisschen eine Laune, die nicht gerade jetzt richtig wäre, oder? Dass man vielleicht ein Amt in einem unfreundliche Wort vielleicht mal verletzen oder so. Aber dass man da einander wieder begegnet, einander verzieht, oder? Dass man nicht eine Spannung aufkommt, sondern dass man wieder wirklich sagt, ich habe der Veto oder es tut mir leid oder so, sich entschuldigt, oder? Und man hat sich früher sogar öffentlich gegen solche Sachen angeklagt und hat dann auch von der Vorgesetzten, also von der Äbtissin, einen Busse bekommen. Also man hat einfach dann irgendwie etwas verrichtet, vielleicht eine Arbeit zuteilt bekommen, die man mal in einer anderen Hälfte. Aber man kann dem nicht unbedingt Buß sagen. Wie man manchmal auch liest, wie Heilige Buß da, oder haben sich geschlagen oder haben Sachen gemacht. Das ist eigentlich heute nicht mehr. Einmal bei uns im Kloster nicht. Wir nennen einfach die alltäglichen Sachen als Buß. Zum Beispiel, es kann einer vielleicht mal schwerfallen, wenn sie morgen früh aufstehen muss. Das ist auch eine Überwindung. Oder die Hitze auch, wenn ich jetzt muss im Garten arbeiten muss. So, ich nehme es so auf. Ich will das als Bußgesinnung vielleicht machen. Oder gerade für die Welt auch, für Leute, die jetzt vielleicht irgendwie leichtsinnig sind oder so. Oder? Dass man vielleicht gerade diese schweren Sachen, ich will jetzt das für die aufopfern oder ertragen, oder? Also einfach die alltäglichen Sachen, was uns im Alltag begegnet. Oder eben, es kann auch mal ein Nadelstich, also mal etwas, eine Empfindlichkeit sein, oder? Wo einem auch weh machen kann, dass man das irgendwie gut erträgt. Vor allem sage ich mir immer, ich muss an mir selber arbeiten. Nicht am anderen, sondern ich muss an mir arbeiten. Es ist wie so, dass man schön rund wird oder irgendwie abgefeilt wird oder so. Dann braucht man die anderen. Die anderen helfen einem ja, dass man selber auch besser wird, dass man selber seine Fehler erkennt. Die Selbstbesinnung, oder, finde ich, ist einfach wichtig im Kloster, dass ich an mir selber arbeite. An mir will ich arbeiten, an meinen Neigungen, die nicht immer gut sind, hilf ich da damit auch den Mitschwestern, der Gemeinschaft und auch sicher der ganzen Welt.
Was können wir als in Anführungszeichen Externe machen für das Kloster Frauental?
Also ich denke, dass ihr uns sehr viel helfen könnt durch das Gebet. Also das Gebet ist sicher das Größte, was wir füreinander tun können. Und dann eben vielleicht, wenn wir so ein Kloster, wenn man vielleicht so ein Kloster kennt oder irgendwie, für Nachwuchs vielleicht auch werben. Also werben, wenn man vielleicht mal jemanden so trifft, der vielleicht irgendwie sagt, ich möchte mich Gott schenken oder ich möchte irgendwie doch ein bisschen mal so ein Leben kennenlernen oder so, dass man vielleicht da aufmerksam macht. Wie ich schon gesagt habe, also Gott ruft auch heute. Und dann kann es vielleicht mal sein, dass mal jemand sagt, ich würde eigentlich gerne mal ein bisschen so in die Einsamkeit gehen.
Sie uns sagen, wann die Gottesdienste stattfinden?
Also unsere Gottesdienste sind am Sonntag, am 9. Auch teilweise am Festtag, aber das ist immer angezeigt, wenn es am Festtag am 9. ist. Entweder im Pfarrblatt oder auch hinten angeschlagen in der Kirche. Und sonst haben wir regelmäßig am Morgen, am 7. unsere Gottesdienste. Die Eucharistie 4.
Gottesdienste im Frauental sind sehr beliebt. Es kommen Besucher sogar von weit her. Wieso sind sie hier angekommen?
Weil es zu meinem Leben gehört. Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Der Sonntag ist für mich wirklich der Tag des Herrn. Und ohne das könnte ich mir einen Sonntag nicht vorstellen. Es ist für mich der Tag wirklich bewusst, wo ich ruhe. Das heisst nachdenken, wo ich auch gerne in die Natur rausgehe. Da sieht man auch überall nur die schöne Natur. Das ist mir ganz bekannt da. Das waren unsere Spaziergänge hier rundherum.
Schwester Konsolat, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinschaft und insbesondere auch diesen zwei pflegebedürftigen Mitschwestern weiterhin gute Gesundheit, viel Gottesliebe, Gottesgnade und möge auch die Mutter Gottes euch unter den Schutz nehmen und euch führen, dass ihr die Kraft habt, weiterhin den Weg zu gehen und stark sein als Gemeinschaft, dass ihr könnt die Gottesliebe leben und erfahren. Danke vielmals, Schwester Consolata.
Danke auch Ihnen, Frau Marti.
Ich hoffe, dass wir Sie mit der Reportage können ein bisschen lustig machen, jetzt endlich mal in das wunderschöne, romantische, idyllische und ruhige Frauental zu reisen. Sie können in dem Kloster, wie gesagt, können Sie die Eucharistiefeier besuchen oder auch die wunderschöne barocke Kirche. Und nicht zu vergessen, den Klosterladen. Und dort gibt es klostereigenen Bienenhonig. Und der muss sicher absolut lecker sein.